HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle. Sonne hinterher. Sommer, Ferien, Urlaub, Freizeit und vor allem Freiheit. Den ewigen Druck und Stress loswerden, die miesen Zeiten vergessen, die Fremdbestimmung hinter sich lassen und mal ganz Mann selbst sein. Das ist das Versprechen sonniger Sommerhits und das ist auch das Versprechen der Urlaubsindustrie. 1,5 Milliarden Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt machen sich jedes Jahr auf die Reise. Was sie suchen, mag unterschiedlich sein. Mit welcher Haltung sie häufig in den Urlaub fahren, das hat schon Kurt Tucholsky beschrieben. 1929. Natürlich im Sommer.
Wenn du reisen willst, verlange von der Gegend, in die du reist, alles. Schöne Natur, den Komfort der Großstadt, kunstgeschichtliche Altertümer, billige Preise, Meer, Gebirge, also vorn die Ostsee und hinten die Leipziger Straße. Ist das nicht vorhanden, dann schimpfe. Wenn du reist, nimm um Gottes Willen keine Rücksicht auf deine Mitreisenden. Sie legen es dir als Schwäche aus. Du hast bezahlt, die anderen fahren alle umsonst. Bedenke, dass es von ungeheurer Wichtigkeit ist, ob du einen Fensterplatz hast oder nicht. Ist der Schaffner nicht da, dann vertritt ihn einstweilen und sei Polizei, Staat und rächende Nemesis in einem. Das verschönt die Reise. Sei überhaupt unliebenswürdig. Daran erkennt man den Mann. Im Hotel bestellst du am besten ein Zimmer und fährst dann anderswohin. Bestell das Zimmer nicht ab, das hast du nicht nötig. Nur nicht weich werden. Bist du im Hotel angekommen, so schreib deinen Namen mit allen Titeln ein. Hast du keinen Titel? Verzeihung. Ich meine, wenn einer keinen Titel hat, dann erfinde er sich einen. Schreib nicht Kaufmann, schreib Generaldirektor. Das hebt sehr. Geh sodann unter heftigem Türenschlagen in dein Zimmer. Gib um Gottes Willen dem Stubenmädchen, von dem du ein paar Kleinigkeiten extra verlangst, kein Trinkgeld, das verdirbt das Volk. Reinige deine staubigen Stiefel mit dem Handtuch, wirf ein Glas entzwei, sag es aber keinem. Der Hotelier hat so viele Gläser. Und begib dich sodann auf die Wanderung durch die fremde Stadt. In der fremden Stadt musst du zuerst einmal alles genau so haben wollen, wie es bei dir zu Hause ist. Hat die Stadt das nicht, dann taugt sie nichts.
Kaum zu glauben, dass dieser Text von Kurt Tucholsky alias Peter Panther über 90 Jahre alt ist. Wirkt sehr aktuell. Die Kultur des Reisens als Teil der Alltagskultur hat sich immer wieder verändert, seit die Römer einst in ihre Villa Maritima reisten oder die Griechen zu den ersten Olympischen Spielen. Seit dem Beginn der Ära von Billigflügen und All-Inclusive-Reisen heißt Tourismus vor allem Massentourismus. Die Strände am Mittelmeer und die Städte von Venedig bis Barcelona bersten unter der Last der Touristen. Ob Eiffelturm oder Tower, Alhambra oder Anne-Frank-Haus, vor jeder der Top-Sehenswürdigkeiten heißt es stundenlang Schlange stehen. Es scheint aber egal zu sein. Die Menschen fahren trotzdem hin. Die letzte, die aktuelle Veränderung der Reisekultur durch Corona in diesem Jahr hat uns kalt erwischt. Ich habe mir mal angeschaut, wie viele Medienberichte es in den letzten 3 Monaten gab rund ums Reisen. Also ob es geht, was geht und wann es wie wieder geht. Und ich habe festgestellt, es war ein ganz zentrales Thema. Der Wiener Historiker Professor Valentin Gröbner hat sich für sein neues Buch Ferienmüde damit beschäftigt. Ich habe ihn gefragt, warum den Deutschen der Urlaub so wichtig ist.
Weil sie dran gewohnt sind. Seit den 20er, 30er Jahren gehört Urlaub zur Selbstverständlichkeit der Wohlhabenden, seit den 50er und 60er Jahren zur Selbstverständlichkeit für praktisch die gesamte Bevölkerung. Und wir können uns ein Leben ohne Urlaub, ohne diese regelmäßigen Auszeiten deswegen buchstäblich nicht mehr vorstellen.
Was suchen wir, wenn wir verreisen oder in Urlaub fahren? Ist das eigentlich dasselbe, verreisen und in Urlaub fahren?
Reisen beruht, und zwar sowohl Reisen wie in Urlaub fahren ins Ausland, beruht auf zwei Dingen, nämlich ökonomischem Wohlstand und der Gültigkeit der eigenen Personaldokumente. Wenn Sie für 3/4 der Länder der Welt ein Visum benötigen und eine extra Aufenthaltsgenehmigung, die Sie nur mit langem Schlangestehen bekommen, dann werden Sie nicht dorthin in Urlaub fahren. Der deutsche Pass, genauso wie der schweizerische, der österreichische, der kanadische, ist deswegen einzigartig, weil er einem selbstverständlichen Zugang in so viele Länder erlaubt. Mit einem nigerianischen Pass ist Ihr Urlaubsverhalten automatisch ziemlich anders.
Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Reisen und den Urlaub fahren?
Ich glaube, dass Reisen etwas mit einer eigenen Aufgabe zu tun hat. Das kann beruflich sein oder das kann für einen Historiker oder für eine Journalistin Recherche sein. Das ist Reisen. Urlaub fahren ist das genaue Gegenteil von Arbeit. Es ist Anti-Arbeit. Und während Reisen sich bei vielen Leuten mit Arbeiten verbindet, zwangsläufig, ist Urlaub immer dadurch definiert, dass man zwar dafür reist, aber dass man nicht arbeitet.
Und was ist es, was wir da suchen? Also was ist das für ein besonderes Gefühl, das Menschen zum Beispiel an einem Strand empfinden oder in einer schönen Altstadt, also an Orten, die es zu Hause nicht gibt?
Ich würde vermuten, dass das ein Film ist mit einem selber in der Hauptrolle. Im Urlaub, im Gegensatz zu Reisen, glaube ich, macht man vertraute Dinge. Man reorganisiert sich selbst Zeit zum Genießen. Man will eigentlich verlorene Lebenszeit wiederhaben und deswegen führt man eine kleine Märchenerzählung auf für 2 Wochen im Jahr mit dem perfekten Strand, mit Bildern aus Reisekatalogen, aus Romanen, aus Filmen im Kopf, mit sich selber in der Hauptrolle. Der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist, ich hatte diesen Überdruss am Reisen. Ich bin immer viel gereist und gern gereist und gern in den Urlaub gefahren, wie alle Leute. Und plötzlich hatte ich keine Lust mehr. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Sind wir immer schon gereist? Was für eine Vorgeschichte haben die Traumziele des Tourismus? Und wenn man dann anfängt zu recherchieren, kommen relativ ambivalente Dinge heraus. Aus der Vergangenheit, aus der nahen Vergangenheit und aus der ferneren Vergangenheit. Die meisten Traumziele haben gar keine traumhafte Geschichte, sondern eher düstere Dinge, die dann auftauchen.
Sind Sie aber dann nicht einfach jemand, der, ja, ich sag mal, sehr verwöhnt ist, wenn er viel, viel reisen konnte? Das geht ja zum Beispiel Künstlerinnen und Künstlern auch so. Wenn die das ganze Jahr auf Tournee sind, sind die froh, wenn die mal zu Hause sind. Aber für andere ist es ja immer noch eine Sehnsucht.
Selbstverständlich, weil es ist die Sehnsucht, verlorene Lebenszeit wiederzubekommen, eine Belohnung, eine selbstorganisierte Belohnung sich selber geben zu können. Das geht mir genauso. Aber ich hatte plötzlich den Eindruck, dass mir diese Belohnung keinen Spaß mehr macht. Und da fing ich an zu recherchieren. Und daraus ist das Buch entstanden, aus dem eigenen Überdruss am Reisen. Ich wurde plötzlich ferienmüde, ohne erst einmal genau sagen zu können, wovon. Und das war alles vor Corona.
Und wovon waren Sie müde?
Vom Immergleichen. Ach. Tourismus ist eine Infantilisierungsindustrie, die ihren Kunden ja letztendlich etwas Neues verspricht, aber etwas Vertrautes organisiert und die den Kunden gleichzeitig versprechen muss, Schutz vor dem Erfolg des Tourismus. Denn das, was mir Reisebürokataloge oder die Prospekte von den Outdoor-Läden, in denen ich so gerne einkaufe, versprechen, ist ja unberührte Weite und Leere. Bei 1,5 Milliarden Touristen im Jahr 2019 ist das aber Fiktion. Wenn ich verreise, treffe ich mich selber, meine Kolleginnen und Kollegen, die anderen Touristen und Touristinnen.
Und die möchten wir eigentlich gar nicht sehen. Warum stören sich so viele Touristen an anderen Touristen?
Der Tourist ist ein merkwürdiges Wesen, ich zum Beispiel. Er will mehrere Dinge gleichzeitig, die sich widersprechen. Er geht an Orte, die dafür berühmt sind, dass sie berühmt sind, Venedig, Barcelona, Berlin, und stört sich dort daran, dass so viele andere Leute dort sind. Er will Anti-Arbeit, er will Erholung, aber selbstverständlich soll die Arbeit der anderen Leute, die ihm das ermöglichen, der Kellner und Zimmermädchen, unsichtbar werden dabei. Das heißt, Tourismus ist eigentlich eine Branche, die Fiktionen verkauft, und zwar Fiktionen, die wir selber gerne hören, sehen und leben möchten für 2x3 Wochen im Jahr.
Ihr Buch endet mit der Frage: Gibt es wirklich nichts Besseres als den Urlaub? Haben Sie eine Antwort gefunden?
Ja, selbstverständlich gibt es etwas Besseres als den Urlaub, nämlich das eigene gute Leben, die Überraschung, die Veränderung, aber die ist sehr viel schwerer zu organisieren. Die kann ich nicht einfach buchen. Da muss ich selber die Hände aus der Hosentasche nehmen und mein eigenes Leben umbauen und meine eigenen Wünsche erfüllen.
Das ist auch ein Privileg, wenn man das kann, wenn man überhaupt die Möglichkeit dazu hat.
Es ist doch eigenartig, wie rasch in Bezug von Urlaub von Privilegien die Rede ist. Es wird so getan, als hätten die anderen keinen Urlaub im deutschen Sprachraum. Schweiz, Deutschland, Österreich haben Leute sehr viel Urlaub aufgrund der Ergebnisse des 20. Jahrhunderts. Und macht die der Urlaub wirklich glücklicher? Das heißt, das wäre ja meine Gegenfrage: Wie zufrieden macht mich der Urlaub? Und wenn der Urlaub mich so unzufrieden macht, dass ich sozusagen immer nur sage, aber das nächste Mal mache ich es ganz anders, dann stimmt doch irgendwas mit der Branche nicht.
Sagt der Wiener Historiker Professor Valentin Gröbner. Sein neues Buch heißt Ferienmüde mit dem Untertitel Als das Reisen nicht mehr geholfen hat und ist erschienen bei Konstanz University Press. Egal ob mit Touristen oder ohne, vor allem die Kulturbranche hat schwer unter Corona zu leiden. Auch deshalb, weil gar nicht abzusehen ist, wann Konzerte oder Theatervorstellungen in gewohnter Form wieder möglich sein werden. Viele versuchen sich an einem kreativen Umgang mit dem Problem. Auch in der türkischen Metropole Istanbul.
Barockkonzert für 16 maskierte Musiker. Mit reichlich Verspätung eröffnet das türkische Kulturministerium die Freiluftsaison 2020. Natürlich unter strengen Auflagen. Lediglich 100 Zuhörer sind im Hof des Archäologischen Museums Istanbul zugelassen. Ihre Stühle stehen mindestens einen Meter auseinander. Nach 4 Monaten zum ersten Mal wieder vor Publikum zu spielen, den Direktor des Staatlichen Sinfonieorchesters Istanbul, Bülent Evcil, macht das ein wenig nervös.
Ja, bisschen schon. Jeder hat Angst, aber wenn man spielt, dann bekommt man mehr Kraft gegen Angst.
Im Publikum sitzt auch Cem Mansur. Er war und ist von den Auftrittsverboten während der Corona-Krise doppelt betroffen. Als der bekannteste Dirigent der Türkei und seit Oktober auch als Leiter des städtischen Konzerthauses Istanbul. An den Märztag, als der erste Corona-Todesfall in der Türkei bekannt wurde, erinnert er sich noch genau.
Am 12. stand die Kremirata Baltica, berühmtes Kammerorchester, auf der Bühne für die Generalprobe des Abends. Und ich musste die Probe unterbrechen, um zu sagen, alle zu Hause, es gibt kein Konzert heute Abend. So plötzlich war es.
Eigentlich wollte Mansur in diesem Sommer mit dem türkischen Jugendsinfonieorchester auf Europatournee sein. Die meisten Termine wurden abgesagt, die übrigen dürften bald folgen. Doch der Musikbetrieb dürfe deshalb nicht stillstehen, meint der großgewachsene Dirigent. Schließlich gehe es auch darum, heute die Talente für morgen zu finden.
Also wir haben jetzt das Vorspiel online gemacht und wir haben ein sehr gutes Orchester zusammengestellt. Aber ob es überhaupt zusammenkommt, steht jetzt in der Frage, weil wie probt man überhaupt?
Den Musikern der vom Staat oder den großen privaten Stiftungen getragenen Orchester ging es in der Krise vergleichsweise gut. Sie bekamen zwar keinen Applaus, aber ihr Gehalt wurde weitergezahlt. Anders sieht es für diejenigen aus, die von ihrer täglichen Gage leben müssen, wie etwa Metin Önderoğlu. Der Straßenmusiker unterhält mit seiner One-Man-Band normalerweise das Laufpublikum in der U-Bahn-Station unter dem Istanbuler Taksimplatz oder wird für Privatfeiern und Firmen-Events gebucht. All das sei zurzeit nicht möglich, beklagt der 32-Jährige.
Normalerweise klingelte bei mir im Schnitt 5-mal am Tag das Telefon für irgendwelche Auftrittsanfragen. Seit Beginn der Pandemie hat es in 3 Monaten insgesamt nur 3-mal geklingelt. Zum Beispiel hatte ich eine Vereinbarung mit einem großen Istanbuler Hotel. Die sind aber abgesprungen, weil sie selbst kaum Gäste haben.
Sein Antrag auf Kurzarbeitergeld wurde bis heute nicht beantwortet, sagt Önderoğlu. Und so lebt er vom Ersparten.
Nach 15 Jahren in diesem Geschäft weiß ich, dass ich immer ein bisschen Geld für Notfälle zurücklegen muss. Zum Beispiel nach dem gescheiterten Putschversuch 2016, da konnte ich 2 Monate nirgendwo auftreten. Oder vor den Parlamentswahlen vor ein paar Jahren, da gab es einige Bombenanschläge. Öffentliche Veranstaltungen fielen danach erstmal für eine Weile aus. Das war für uns ähnlich wie jetzt mit der Pandemie.
Anderen ging es aber weitaus schlechter, meint Önderoğlu, denn welcher Musiker habe schon Geld auf die Seite legen können? Gemeinsam mit Kollegen hilft Önderoğlu, der auch selbst komponiert, anderen Musikern.
Wir haben eine Band, die gerade ein Solidaritätsalbum für Musiker produziert, die unter den finanziellen Folgen der Pandemie stark leiden. Dafür habe ich eines meiner Lieder zur Verfügung gestellt.
Das kann zwar nicht das Einkommen ersetzen und auch nicht den Kontakt zum Publikum. Der fehlt Straßenmusiker Metin Önderoğlu genauso wie dem Dirigenten Cem Mansur. Online-Konzerte seien da keine Alternative, meint Mansur.
Ich denke, das zeigt uns, dass wir doch das Live brauchen. In einem Raum von Publikum und Musiker wie eine Kommunion und nicht diese Tausende und Millionen von Konzerten, die uns frei zur Verfügung stehen auf Internet. Das ist ein Bild von der Musik. Das ist nicht die Musik selber.
Cem Mansur, der berühmteste Dirigent der Türkei, bringt ihn auf den Punkt, den Unterschied zwischen Musik online und Musik live. Wie die türkische Kulturszene in Corona-Zeiten kreative Lösungen entwickelt, dazu aus Istanbul Christian Buttgereit.
So the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way,
way
down,
down
in Egypt land, tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Der große Louis Armstrong mit einem der großen Spirituals der US-amerikanischen Musikgeschichte. Go Down, Moses, entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts, also in der Zeit, in der auch Harriet Tubman lebte. Spitzname Moses. Denn so wie der biblische Moses sein Volk aus ägyptischer Gefangenschaft führte, so befreite sie etwa 70 Sklavinnen und Sklaven unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Der Film Harriet ist seit dieser Woche neu in unseren Kinos und erzählt ihre Geschichte.
Harriet Tubman ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Beispiele für Freiheit und Mut in den USA.
In the United States,
sagt Erica Armstrong Dunbar, Geschichtsprofessorin und Autorin einer Tubman-Biografie.
I would give every last drop of blood in my veins to free.
Ich würde meine letzten Tropfen Blut geben, um sie zu befreien, sagt Harriet im Film, der nun in Deutschland anläuft.
As many slaves as possible.
Um so viele Sklaven zu befreien wie möglich. Harriet war selbst versklavt, so wie ihre Familie, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Maryland lebte. Aber als die Besitzer aus Geldnot beginnen, ihre Sklaven zu verkaufen und die Familie auseinanderreißen, flieht Harriet. Allein, aber mit Unterstützung von Fluchthelfern, schafft sie es bis nach Philadelphia.
By some miraculous means you have made it 100 miles to freedom. All by yourself.
Wie durch ein Wunder hast du ganz allein die 160 Kilometer in die Freiheit geschafft. So wird sie begrüßt. In den nächsten 10 Jahren kehrt Tubman über 13 Mal zurück nach Maryland, um ihre Familie und ihre Freunde nach Pennsylvania und später nach Kanada zu bringen, ohne eine einzige Seele zu verlieren. Sie wird eine Anführerin der legendären Underground Railroad, dem Netzwerk, das versklavte Menschen in die Freiheit bringt, und sie kämpft aktiv im Bürgerkrieg. Diese Zeit beschreibt der Film. Sie würde schon für den Heldenstatus reichen, aber, sagt Erica Armstrong Dunbar, Tubman wurde 91 Jahre alt und hat einfach weitergekämpft.
For the entirety of her life.
Ihr ganzes Leben lang würde sie für soziale Gerechtigkeit kämpfen, für das Ende der Sklaverei, für das Frauenwahlrecht. Sie ist also wirklich eine Kultfigur der amerikanischen Geschichte. So kultig, dass die Obama-Regierung beschloss, Tubman als erste Frau und Afroamerikanerin auf einem Geldschein zu verewigen, auf dem 20-Dollar-Schein. Aber die Trump-Regierung hat das verschoben. Der neue fälschungssichere 20-Dollar-Schein wird erst 2028 rauskommen. Und über das Design, sagte Finanzminister Mnuchin in einer Anhörung, darüber werde dann ein anderer Minister als er endgültig entscheiden.
The ultimate decision on the redesign will most likely be another secretary down the road.
Und wer weiß, wie dann über die Frage diskutiert wird, wie angemessen es überhaupt ist, das Gesicht einer Person auf einen Geldschein zu drucken, wenn deren Leben tatsächlich einst in Dollar bewertet wurde.
I'm gonna leave you.
Harriet Tubman jedenfalls ist jetzt wieder in aller Munde. Die Diskussion um Rassismus in den USA und die Erbsünde der Sklaverei erhöht ihre Popularität nur noch weiter. Der Film Harriet hat in den USA gemischte Kritiken erhalten. Er hält sich nicht immer an die Wahrheit, er ist ein bisschen konventionell. Aber, sagt Erica Armstrong Dunbar vorher, die Zuschauer in Deutschland werden tief bewegt sein.
Audiences in Germany will be moved deeply.
In dieser Woche neu im Lichtspielhaus ihres Vertrauens. Der Film Harriet. Er erzählt die Geschichte der Afroamerikanerin Harriet Tubman, Spitzname Moses, die Mitte des 19. Jahrhunderts nach ihrer eigenen Flucht aus der Sklaverei auch rund 70 andere Menschen befreite. Aus Washington, Katrin Brandt. Geschichten wie diese, die in den offiziellen Geschichtsbüchern eher nicht auftauchen, faszinieren auch den italienischen Schriftsteller Marco Balzano. Für seinen neuen Roman hat er sich ein Kapitel der Geschichte ausgesucht, das buchstäblich versunken ist. Denn von dem Südtiroler Bergdorf Graun ist heute nur noch die Kirchturmspitze zu sehen. Es musste einem Stausee weichen. Der Roman »Ich bleibe hier« erzählt von der deutschsprachigen Bevölkerung im Finchgau und ihrer Geschichte zwischen zwei Diktaturen.
HR Info. Der Büchercheck.
Der Roman beginnt in den 1920er Jahren. Im Südtiroler Bergdorf Graun verläuft das Leben im Rhythmus der Jahreszeiten. Die Geschichte, so glauben die Bergler, kommt nicht hinauf in ihr Dorf. Trina, die Tochter eines Zimmermanns, will Lehrerin werden. Doch ihr Traum zerplatzt, als mit der Machtergreifung der Faschisten unter Benito Mussolini die systematische Italienisierung Südtirols beginnt.
Mussolini ließ Straßen, Bäche, Berge umtaufen. Sogar die Toten haben sie gestört, diese Mörder, indem sie die Inschriften auf den Grabsteinen änderten. Sie haben unseren Namen italienisiert, die Schilder an den Geschäften ausgetauscht. Sie haben uns verboten, unsere Tracht zu tragen. Von einem Tag auf den anderen standen in der Klasse Lehrer aus Venetien, aus der Lombardei und aus Sizilien vor uns. Sie verstanden uns nicht. Wir verstanden sie nicht. Italienisch war hier in Südtirol eine exotische Sprache.
Worum es geht.
Trina lernt notgedrungen Italienisch. Ihre Muttersprache darf sie nur heimlich unterrichten in Kellern und Katakomben. Bauingenieure tauchen im Bergtal auf. Die Faschisten planen einen Staudamm, dem das Dorf und Weideflächen zum Opfer fallen werden. Ein Abkommen zwischen Mussolini und Hitler schließlich zwingt die deutschsprachigen Südtiroler zur Entscheidung. Wer bleibt, muss Sprache und Kultur aufgeben. Wer das nicht will, muss seine Heimat verlassen und ins Deutsche Reich aussiedeln. Trina und ihr Mann Erich bleiben in Südtirol, wehren sich gegen die italienischen und dann deutschen Besatzer und gegen das Staudammprojekt, das Dorf und Hof zerstören wird. Sohn Michael läuft zu den Nazis über. Ihre Tochter Marika verschwindet über Nacht mit Onkel und Tante nach Deutschland.
Wie es geschrieben ist.
Marco Balzano hat die historischen Ereignisse von damals in eine Familiensage eingebettet. Erfunden ist die Figur der Lehrerin Trina und ihrer Familie, die die schmerzhafte Geschichte eines Lebens zwischen zwei Diktaturen in Form eines Briefes an ihre verschwundene Tochter erzählt. Trinas Erinnerungen und ihr Nachdenken über die Geschehnisse sind manchmal zu didaktisch formuliert. Da ist zu merken, dass der Autor selbst Lehrer ist. Gelungen aber ist Marco Balzano die Schilderung der ganz besonderen Atmosphäre dieser Zeit und in dieser Region, in der innerhalb weniger Jahre Menschen, die bislang im Einklang mit der Natur in den Bergen lebten, von Politik, Krieg und Machtinteressen zerrissen und verändert werden. Man spürt, wie gut der Autor seinen Stoff recherchiert hat.
Wie es gefällt.
Der Roman »Ich bleibe hier« ist eine gut erzählte und immer wieder packende Aufbereitung eines selten aufgeschlagenen Kapitels der europäischen Geschichte. In Italien ist Marco Balzanos Roman inzwischen ein Bestseller. Gut, dass er nun auch auf Deutsch vorliegt. Für alle, die es in diesem Sommer oder einem der kommenden nach Südtirol zieht, ein Muss. Und für alle, die an das Projekt Europa glauben. So wie der Schriftsteller Balzano in seinem Roman »Resto qui«, »Ich bleibe hier«.
HR-Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Im HR-Info Büchercheck heute Hadwiga Fertschröver über den Roman »Ich bleibe hier« von Marco Balzano. Erschienen bei Diogenes und zu haben für 22 Euro. Und das war HR-Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.